den lieben Sonnenschein, konnte er nicht mehr nach Belieben genießen, da er sich scheute, seinen Bekannten auf der Straße zu begegnen. Er schlich also nur, wenn es Abend geworden, leise zum Tor hinaus und blickte nach den fernen Bergen hinüber, auf die der bleiche Vollmond seinen Glanz ergoß. Wer weiß, ob dann nicht zuweilen eine Träne im Auge zerdrückt wurde. So brach der November heran. Gabriel dachte kaum mehr an das südliche Frankreich. »Du willst auswandern und dich als Soldat irgendwo anwerben lassen«, sagte er, und dann fiel ihm doch wieder ein, der reiche Herr müsse bald kommen, hatte der Herr Winter nicht gesprochen, als sei alles sicher? Und so war es auch, denn eines Tages, als die Not ihren Gipfel erreicht hatte, klopfte es laut an seine Stubentür und der Lohnbediente eines großen Hotels in der Stadt machte ihm die Ansage, ein alter Herr sei angekommen und wünsche den Gabriel zu sprechen, aber um 2 Uhr nachmittags, Punkt 2 Uhr, nicht früher und nicht später. Vor lauter Freude schlug Gabriel den schon zerbrochenen Spiegel in 1000 Stücke, dass die Splitter klirrend im Zimmer herumflogen, wie ein junger Falke, der nach langer Haft die Tür seines Käfigs unverschlossen findet, plötzlich mit wildem Freudenschrei seine Schwingen ausbreitet und in die Lüfte hinauseilt. So konnte es auch jetzt der frohe Gabriel nicht mehr in den kalten Mauern aushalten und stürzte jubelnd in die belebten Straßen hinunter. Wie schön kam ihm die ganze Welt vor, alle Menschen hätte er an die Brust drücken und ihnen verkünden mögen, welches Heil ihm widerfahren sei. Ein Leben voll Glanz und Lust stieg vor seinem Geiste empor, und die Hoffnung lockte ihn aufs Neue mit den Tönen ihrer silbernen Stimme hinaus in eine lachende Zukunft. Wie lieblich deuchte ihn das Glockengeläut der alten Kirchen, die er noch am vergangenen Abend mit so schwerem Herzen umwandelt hatte. Er ging nicht, nein, er lief in toller Hast über Plätze und Gassen, und als er am Strome stand, da konnte er nicht anders, er mußte singen, daß es bis ans andere Ufer klang und sich die Schiffer verwundert in den Nachen und Booten emporreckten. Der Morgen verging, der Mittag kam. Bald war es Zeit, den alten Herrn aufzusuchen. »Du willst um die Stadt herumgehen, dann durch das und das Tor, das ist der nächste Weg«, rief er und machte sich auf. Wer ihn begleitet, hätte laut auflachen müssen über die Kreuz- und Quersprünge des glücklichen Menschen, denn nicht selten war es, dass er den Weg ganz verließ und ein Stück in die Felder hineinlief. Er hätte unseren Gabriel dann auch wohl daran erinnert, dass es schon 1 Uhr sei und der Zeiger auf dem nächsten Kirchturm stark nach der verhängnisvollen 2 herüberneige. Aber leider folgte ihm kein Freund in jener Stunde, mit ihm zogen nur der alte Leichtsinn und alle die seltsamen Regungen einer jungen, schwärmerischen Seele. Was blitzte dort im Grase zwischen den dürren Blättern? Gabriel blickte hin. Es war ein wunderschöner Schmetterling. Das arme Tier zitterte vor Kälte, denn ein tüchtiger Herbstwind fuhr durch die fast entlaubten Bäume und die Sonne schickte nur schwache Strahlen. »Oh, du armer Unglücklicher«, musste Gabriel ausrufen, »wenn du einen Vater hast, so muß ich dir versichern, er hat nicht wohl daran getan, dich jetzt zur Welt zu fördern. Zu spät bist du geboren, der Lenz ist vorüber, du kamst zur Welt und fandest keine Blüten mehr.« Dem Gabriel wurde es sehr wehmütig zu Sinne, er neigte sich zur Erde und siehe da, als hätte das Tier gewusst, ein Retter sei ihm nah, es entfaltete die herrlichen, zarten Schwingen und setzte sich ruhig auf die Hand des Jünglings. »Du kamst zur Welt und fandest keine Blüten«, wie eine stille Trauermelodie tönte es durch Gabriels Seele, und als der schöne Vogel zitternd seine Fühlhörner bewegte, da stand es fest bei ihm, seinen Schmetterling nicht im Stich zu lassen und ihm Blüten zu suchen, wo und wie es nur möglich sei. Die sonderbaren Genossen zogen bald durch das graue Stadttor. Gabriel hielt seinen Gefährten auf der flachen Hand, denn, sagte er, ich darf ihn nicht einkerkern, das wäre abscheulich. Da kamen sie an einem Schulhause vorbei, eine Menge lärmender Buben stürzte daraus hervor und froh, dass sie des Jochs ledig, sprangen sie, wie gewöhnlich geschieht, mit wildem Geschrei einander über die Köpfe und dann in die Straßen hinunter. »Es ist höchste Zeit, dass wir uns entfernen«, sagte Gabriel zu seinem Schmetterling, »denn wehe uns, wenn dich die wilde Rotte bemerkt.« Er hatte dies auch kaum gesprochen, als schon ein rotköpfiger, frecher Junge mit dem lauten Ruf »Oh, ein Admiral« auf Gabriel losrannte. »Also, Admiral ist dein Name«, murmelte dieser und wollte das zarte Wesen eben schützend mit der anderen Hand überdecken. Da tat der Undankbare die Flügel auseinander und flog fort und immer weiter und höher, als fühlte er zum ersten Male, dass er ein freies Geschöpf Gottes sei. Der Flug des Admirals war aber das Signal zu allgemeiner Verfolgung, denn jetzt glaubte die ganze Schuljugend recht auf den seltenen Vogel zu haben. Mit unbändigem Geschrei rannten an 30 Jungen durch die Straßen, die Köpfe in den Nacken gelegt und die Augen nach oben gerichtet, wo der Admiral seine farbigen Schwingen bewegte. Immer vorwärts von einer Gasse in die andere. Aber auch Gabriel wollte nicht untätig sein. Wehe, wenn er jetzt ermüdet herabsinkt, sie zerreißen ihn mit rauen Fingern. Damit drückte er den Hut fester aufs Haupt und nachsetzte auch er, dass die Zipfel des Frackes weit im Winde flatterten. Die Elternleute auf der Straße blieben stehen, und da sie nicht vermuteten, dass der Tumult nur einem Admiral gelte, sondern vielmehr dachten, es sei irgendein gefährlicher Verbrecher entsprungen, so schlossen sich viele dem Zuge an, worunter natürlich die heilige Hermandad mit Stöcken und Säbeln nicht fehlte. Während sich so allmählich eine gewaltige Menschenmasse zusammengerottet hatte, amüsierte sich der Admiral oben in den Lüften ganz nach seinem Belieben, und erst als er einen freien Platz erreichte und auch dort keine grünen Blätter und Blüten vorfand, geruhte er, sich langsam hinabzusenken. Und war es Zufall oder wirkliche Zuneigung zu dem jungen Gabriel? Genug. Er kehrte zu ihm zurück und setzte sich auf seine hoch ausgestreckte Hand. Hiermit war denn freilich die Sache entschieden. Die älteren Leute zogen murrend ab, und manche sahen Gabriel mit so verzweifelten Blicken an, dass man deutlich sehen konnte, sie hielten ihn entweder für einen sehr gelehrten Naturforscher oder für verrückt. Er aber schritt im Bewusstsein seiner edlen Tat stolz an ihnen vorüber. Schon wandte sich Gabriel seiner Wohnung zu, da fiel ihm plötzlich der Besuch bei dem alten Herrn ein, dass es eben schon 3 Uhr geschlagen, dass vielleicht alles zu spät sei. Und vor ihn trat mit einem Male, seinen Sinn fast verwirrend, die ganze Gestalt seines Elends, seiner Hilflosigkeit, und um ihn her lag es wie ein ödes Feld vereitelter Hoffnungen. Erst beim Dunkelwerden erreichte er das Hotel, in welches man ihn beschieden. Er nannte seinen Namen und musste lange warten. Endlich näherte sich ihm ein grünrockiger Bedienter. »Der Herr Baron«, sagte er, »habe nicht Lust, dem Gabriel jederzeit Audienz zu geben. Er habe nichts mehr mit ihm zu sprechen. Herr Gabriel möge sich weiter keine Mühe geben.« Und darauf wurden die Türen heftig zugeworfen, und draußen stand ein weinender Unglücklicher und hatte einen Admiral auf der Hand. Gabriel schlich nach Hause. Die Nacht brachte er schlaflos zu. Am andern Morgen machte er sich früh reisefertig. »Ehe ich zugrunde gehe«, sprach er, will ich gut genug für dich sorgen, mein schöner Schmetterling. Komm her, ich suche dir die besten Rosen, darin will ich dich verstecken, und Gott mag dann weiter für dich sorgen.« Bald darauf sah man ihn langsam durch die Straßen wandeln. Er hatte die beiden Hände zu einer Höhlung übereinander gelegt, als wenn er sorgfältig etwas darin verwahre, und seine Blicke schweiften ängstlich an den Fenstern der Häuser herum. Aber keine Blumen ließen sich daran sehen, und Gabriel lüfte schon bisweilen die Hände und schaute den Admiral mit mitleidigen Blicken an. »Mein lieber Junge, wir gehen beide unserem Verderben entgegen«, sagte er, und der Schmetterling zitterte mit den Flügeln, als wenn diese Ahnung gleichfalls in ihm aufstiege. So zogen die beiden schon lange von Haus zu Haus, da, als Gabriel eben wieder die Hände voneinander bog, flatterte der Admiral plötzlich in die Lüfte hinein, und zu seinem nicht geringen Erstaunen bemerkte Gabriel, wie er geradewegs der alten Schenke zuflog, die wir schon von dem nächtlichen Abenteuer her kennen.